musst du nur einen Stecker umstecken. So. Na, komm. Schön hier zu sein. Schön, dass wir uns hier treffen können. In diesem doch deutlich größeren Raum. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Heute zu unserem Teil 2 unserer Themenreihe Gottesbegegnungen im Alten Testament. Und nicht wundern, im Buch haben wir jetzt 2 Einheiten übersprungen. Im Buch sind wir bei Nummer 4. Aber das ist nur interessant für diejenigen, die im Hauskreis sind. Gottesbegegnungen. Begegnungen mit Gott. Wie stellst du dir das vor? Wie sind Gottes Begegnungen? Was muss in deinem Leben passieren, dass du das als Gottes Begegnung für dich erkennst? Was gehört für dich dazu? Muss es gewaltig sein, spektakulär, auffällig, unumgehbar, unübersehbar, ein brennender Dornbusch vielleicht, ein Zeichen vom Himmel? Da muss es vielleicht liebevoll und warmherzig sein, dass du Gott als liebevollen Vater darin entdeckst? Oder muss es prophetisch sein, in die Zukunft weisen, dass es sich dann in der Zukunft erfüllt? Wir haben alle Bilder und Vorstellungen in uns, wie Gottes Begegnungen sein sollten oder vielleicht auch, wie sie nicht sein sollten. Und in den Hauskreisen oder auch in Gesprächen nach dem Gottesdienst kann das vielleicht eine spannende Frage sein. Wie stellst du dir eine Gottesbegegnung vor? Ja, wie hast du vielleicht Gott schon einmal erlebt? Wie bist du ihm schon einmal begegnet? Unsere heutige Geschichte wird, so vermute ich mal, viele dieser Vorstellungen nicht erfüllen. Unsere heutige Gottesbegegnung ist vielmehr mysteriös, geheimnisvoll, schwer verständlich, komisch, gewalttätig, fast schon verschroben, unklar, undeutlich und teilweise irgendwie nichts aussagend. Wie ein unförmiger Klumpen weiß man anfangs gar nicht so richtig, was damit anzufangen ist. Man muss es erst Schicht für Schicht entfalten, entwirren, um den Kern freizulegen, muss es vielleicht auch über einen längeren Zeitraum bewegen, um herauszufinden, was diese Gottesbegegnung ausdrücken will. Und vielleicht, aber das ist meine Meinung, vielleicht sind wir damit schon an einem Kern dessen angekommen, was Gottesbegegnungen eben manchmal sind. Unbequem, unerwartet und manchmal im ersten Moment auch unverständlich. Aber wenn man es aushält und sich damit bewegt, entwächst dem manchmal eine Perspektive. Denn das haben alle Gottesbegegnungen an sich. Sie bewirken in uns eine Veränderung. Raus aus toten Mustern, hinein in eine lebensbejahende Veränderung hin zu Gott. Und das ist das, was dieser Text bei mir ganz persönlich bewirkt hat. Davon will ich euch heute erzählen. Das, was dieser Text vielleicht auch in dir bewirken kann. Aber dazu später mehr. Lassen wir erstmal diesen unförmigen und komischen Text auf uns wirken. Und ich hoffe, meine vielleicht etwas zu lang geratene Vorrede hat euch geduldig gestimmt, auch diesem Text etwas Zeit zu lassen. Denn wie gesagt, manche erschließen sich nicht beim ersten Lesen. Ich lese uns Genesis, also 1. Mose, Kapitel 32, ab Vers 22. Ihr dürft gleich mitlesen, wenn der Rolf uns hilft, denn meine Batterie macht leider schlapp. Danke dir. Also gingen die Tiere als Geschenk voraus. Jakob aber verbrachte die Nacht im Lager. In der Nacht stand Jakob auf, er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen, seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabbok. Dann blieb er alleine zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Und als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag aufs Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er: Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete: Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Phnuel, Angesicht Gottes. Denn er sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Phnuel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Danke. Puh, und? Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht, oder? Wer weiß, was dieser Text heute aussagt? Freiwillige vor? Nee? Komisch. Was sagt uns dieser Text? Auf den ersten Blick? Keine Ahnung. Ja, ganz ehrlich, Leute. Jakob kämpft mit einem unbekannten Mann. Nee, mit Gott. Wie geht das? Mit Gott kämpfen, das geht doch nicht, oder? Zumal, es heißt doch, Jakob und der Mann sind gleich stark. Aber wenn Jakob mit Gott gekämpft hätte, dann wäre Jakob doch nicht gleich stark, weil Gott ist doch stärker. Nee, das passt einfach nicht. Und was soll das mit der Hüfte? Und warum ist Jakob da alleine? Habt ihr am Anfang gemerkt, er schickt Geschenke und schickt seine Frau und die Dienerin vor? Warum überhaupt? Und ich könnte gerade so weitermachen. Ihr auch, oder? Der Text ist ziemlich unverständlich, unhandlich und komisch. Das ist es manchmal im Alten Testament, da braucht es etwas Zeit, um sich anzuwärmen, um mit dem Text ein bisschen sich anzufreunden. Was machen wir denn heute damit? Wie gehen wir nun daran? Nun, ich kürze ein bisschen ab und gebe euch einen kleinen Tipp. Eine gute Methode ist es, Muster zu suchen. So gibt es in der Bibel verschiedene Muster, die an mehreren Stellen jeweils vorkommen, und ein Muster kommt hier vor. Also, und das kann man sich merken, weil das gibt es ganz oft in der Bibel. Wenn jemand oder etwas einen neuen Namen bekommt, dann passiert da etwas ganz Entscheidendes. Neue Namen sind etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wichtiges. Und wir erinnern uns, aus Saulus wurde Paulus, aus Simon wurde Petrus. Aus Daniel wurde Belsazar, und auch Orte haben Namen geändert. Das sind ganz entscheidende Momente in der Bibel. Und hier wird aus Jakob Israel. Und das darf uns aufhorchen lassen. Das könnte vielleicht ein Schlüssel zu unserem Text sein. Wolf, klick mal eins weiter. Denn in Vers 29 wird das beschrieben. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von nun an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Was heißt Israel? Und warum ist das jetzt so wichtig? Wolf, kriegt man nochmal eins weiter? Gucken wir mal, ob das klappt. Israel sind eigentlich zwei Worte, und die Silbe El, El heißt Gott. Im Hebräischen diese zwei Worte Isra und El, übersetzt heißt das eigentlich: Gott kämpft für dich. Gott streitet für dich. Gott herrscht für uns. Okay, nett. Schöner Name, den der jetzt hier so auf den ersten Blick bekommen hat. Bestimmt ermutigend für Jakob, oder? Wenn er diesen neuen Namen bekommt. Aber da steckt noch mehr drin. Das geht noch tiefer, wie es auf den ersten Blick scheint. Schauen wir uns nochmal den Vers mit der Namensänderung an. Und ich übersetze jetzt gleich den Namen Israel in das, was er bedeutet. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von nun an heißt du, Gott kämpft für dich. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Man merkt dir, wie dieser Name auf einmal ganz persönlich auf Jakob zugeschnitten ist, auf seine Lebenssituation zugeschnitten ist. Du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft. Und damit trifft er den Nerv von Jakob. Ganz tief innen, das ist das Lebensmuster von Jakob. Jakobs Leben war ein Kampf. Ein einziger Kampf. Er war der zweite von zwei Zwillingen und hat schon bei der Geburt gekämpft. Und das heißt, er hat sich an der Ferse von seinem älteren Bruder festgehalten und wohl nicht geschafft, Erster zu sein. Jakob hat sich sein Leben lang durchgekämpft. Als Zweiter einer Familiendynastie hast du damals so ziemlich gar nichts zu sagen. Gerechte Erbaufteilung, Pustekuchen. Der Erste kriegt alles, der Zweite ein bisschen Almosen. Aber Jakob wollte sich damit nicht abspeisen lassen. Er hat gegen das System gekämpft, mit unsauberen Mitteln zugegeben, was soll man machen, wenn man benachteiligt ist. Er hat zusammen mit seiner Mutter seinen Vater überlistet und seinen Bruder das Recht des Erstgeborenen abgeluchst. Er musste anschließend fliehen, um nicht getötet zu werden. Und sein Kampf geht weiter. Jakob kommt bei seiner Flucht zu seinem Onkel Laban. Was anfänglich nach einer Hollywood-Love-Story ausschaut, wird zu einem verbitterten Kampf. Jakob verliebt sich in die jüngere Tochter, Rahel, bittet um ihre Hand und bekommt sie nach 7 Jahren Arbeit zugesprochen. Aber der Vater, also der Onkel Laban, der schiebt dem Jakob in der Hochzeitsnacht die ältere Schwester Lea unter, weil die nicht so hübsch ist und weil er Angst hat, dass er sie nicht irgendwo unterbekommt. Und Jakob ist betrogen. Kampfansage, Bruch der Abmachung, aber Jakob lässt sich nicht unterkriegen. Er, der Kämpfer, kämpft weiter, arbeitet nochmals 7 Jahre, um dann seine Traumfrau Rahel zu bekommen. Er hat sie sich wahrlich erkämpft. Du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Das ist das Lebensmotto von Jakob. Ihm ist nichts in den Schoß gefallen. Er hat nichts im Leben geschenkt bekommen. Alles, was er hatte, hat er sich mühsam erarbeitet, war hart erkämpft. Im Leben kriegst du nichts geschenkt. Ärmel hochkrempeln, schaffen, auf geht's. Und manchmal auch gegen Ungerechtigkeiten ankämpfen. Das war sein Lebensmotto. Das war seine Lebensgeschichte. Und das spürt man ihm ab. Er ist gleich zum Kampf bereit. Er kämpft um sein Recht, um den Segen, um seinen Anteil. Er erkämpft sich alles. Und diesem Kämpfer sagt Gott nun, du hast genug gekämpft. Ab jetzt kämpfe ich für dich. Ab jetzt wird Gott für dich streiten. Und das Versprechen geht sogar so tief, dass es in seinem Namen festgehalten wird. Jakob, du musst nicht mehr kämpfen. Du musst nicht mehr, du brauchst nicht mehr. Von nun an sollst du Israel heißen, denn von nun an wird Gott für dich kämpfen. Wolfmann, klick mal eins weiter. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Wenn du diese Zusage an Jakob hörst, was macht das mit dir? Du hast genug gekämpft. Du hast dich genug abgerackert, genug gemacht. Jetzt wird Gott für dich da sein. Jetzt wird Gott für dich kämpfen, für dich einstehen. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? In mir hat dieser Text eine ganz große Sehnsucht geweckt. Mich hat der Text ganz tief berührt. Und ich habe gemerkt, wie ich das auch will. Ich wünsche mir auch, dass Gott das zu mir sagt, denn ich bin müde. Ich bin müde vom Kämpfen. Ach, wobei Kämpfen, das ist so ein starkes Wort, das ist übertrieben, ich gebe es zu. Es ist irgendwie doch das, was es trifft, was die letzten Wochen und Monate ablief. Diese Corona-Krise, die wir alle erlebt haben. Aber was nehme ich als Erwin mir überhaupt das Recht heraus, zu jammern? Mir geht es doch gut. Es hat doch so viele Menschen schlimmer getroffen. Es hat so viele Menschen härter getroffen. Ja, ohne Zweifel. Das hat es. Und vielleicht verstärkt genau das dieses Gefühl in mir. Ich bin müde, obwohl es mir doch eigentlich gut gehen sollte, weil es so vielen anderen schlechter geht. Ich bin müde von dieser Ausnahmesituation. Müde von dem Entzug an Gemeinschaft. Müde von dem Entzug an Berührungen. Mir fehlen Umarmungen. Ich bin es leid, angespannt zu sein, aufpassen zu müssen, wie viel Abstand man zueinander hat, was man noch darf und was nicht. Und ich spüre immer wieder, wie diese Angst vor der Entwicklung der Pandemie in mir hochkocht, wie diese Angst mich zu lähmen droht. Und ich bin müde, müde dagegen anzukämpfen, gegen diese Pandemie, gegen all das. Ich spüre, wie diese Müdigkeit mich zermürbt und nicht nur mich. Wie Menschen um uns herum dünnhäutiger werden, spürt ihr das auch? Gereizter sind, beim Bäcker pampig sind, wenn man sie höflich darauf hinweist, den Mundschutz auch über die Nase zu ziehen. Beim Einkaufen den Abstand nicht einhält und das vielleicht nicht mal merkt. Wie Menschen einsamer werden, weil sie aus der Angst heraus die Kontakte fast völlig einstellen, fast nur noch zu Hause sind und kaum raustrauen und schlussendlich mit ihrer Angst auch ganz alleine sind. Die Menschen, weil sie diese Anspannung der Angst nicht aushalten, nach vermeintlich leichten und einfachen Lösungen greifen, auf die Straße gehen und meinen, protestieren zu müssen und dabei selbst eine Ansteckung riskieren für sich und alle anderen. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Und vielleicht findest du dich auch darin wieder, in dieser Angst, welche diese Pandemie in so vielen von uns weckt, in der Gereiztheit, in der Müdigkeit, in dem, dass du merkst, dass die letzten Monate einfach viel Kraft gekostet haben. Das emotionale Guthabenkonto ist leer, ist dickrot. Der innere Tank an Zuversicht und Mut ist aufgebraucht und die Gelassenheit, ach, die ist doch manchmal schon als erstes verloren gegangen. Und je länger diese Sache andauert, desto schwieriger wird es. Und hier, genau in diese Situation hinein, hören wir nochmal diesen Zuspruch an Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du, Gott kämpft für dich. Denn du hast gekämpft und gesiegt. Aber jetzt streitet Gott für dich. Gott kämpft für dich. Das hat Gott damals dem müden Jakob gesagt, dem, der sich sein ganzes Leben abgerackert hat. Und ich glaube, dass das sagt er noch heute zu einem jeden von uns, zu dir und mir. Denn Israel, das ist nicht nur der Name Jakobs, das ist auch der Name eines Volkes, welches daraus entstanden ist. Und Israel ist auch der Name Gottes. Gott sagt selbst zu uns allen, ich kämpfe jetzt für dich. Ich streite jetzt für dich. Ich bin für dich da. Für mich in meiner Angst, in meiner Müdigkeit, in meiner Einsamkeit. Ich muss nicht mehr. Ich darf es lernen, loszulassen, meine geballten Fäuste zu entspannen, meine ängstliche Einsamkeit langsam zu öffnen, meine Gereiztheit abzulegen. Ich muss nicht mehr kämpfen, denn Gott kämpft nun für mich. Wo wünschst du dir das in deinem Leben? Wo wünschst du dir diesen Zuspruch in deinem Leben? Ein Gott, der für dich kämpft. Welche Lebenskrise bewältigst du gerade? Vor welcher Herausforderung stehst du aktuell? Was macht dir zu schaffen? Was bewegt dich bis ins lange in die Nacht hinein? Gott spricht in deine Situation hinein. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Aber von nun an musst du nicht mehr. Denn Gott, der ist der, der jetzt für dich kämpft, an deiner Seite ist. Was ist das für eine schöne Zusage? Aus so einem im ersten Moment doch so unförmigen und komischen Text, oder? Ich wünsche dir und mir, dass du das in deinem Leben erfahren darfst. Gott kämpft für dich.